Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir sind noch nicht am Ende dieser Krise. Wir sind aber am Anfang der Benutzung eines neuen Mittels, um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken. Es geht um die deutsche Corona-App. Morgen wird sie offiziell vorgestellt, aber gut unterrichtete Kreise berichten, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit schon irgendwann heute Abend in den jeweiligen Stores von Android und von Apple zu finden sein wird. Und alle Politiker betonen, das ist auch völlig in Ordnung so, denn sämtliche Datenschutzbedenken sind jetzt ausgeräumt. Ob das wirklich so ist, unter anderem das wollen wir von Stefan Brink wissen. Er ist seit 3,5 Jahren Beauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen, Herr Brink.
Guten Morgen.
Nehmen wir an, einer will unbedingt der Erste sein, findet heute Abend irgendwann am späten Abend diese App schon. Würden Sie denn sagen, ja, ladet ihr euch runter, das kann man bedenkenlos machen?
Bedenkenlos sollte man gar nichts tun, aber man kann sie herunterladen und solange das Ganze freiwillig geschieht, ist das auch ganz in Ordnung.
Die Freiwilligkeit ist ein Thema, ein zentrales Thema bei den Bedenken, die es zuvor gab, auch mit der ersten App-Entwicklung, die dann gestoppt wurde, war ja die Frage der zentralen oder dezentralen Speicherung. Es wird jetzt dezentral gespeichert, gibt keinen zentralen Ort, wo all diese Daten gesammelt werden. Aber was ich interessant finde, wenn ich das richtig verstehe, haben wir das ja eigentlich mit Verlaub nicht den deutschen Datenschützern zu verdanken, sondern Apple und Google, oder?
Ja, das kann man schon so sehen. Das ist in gewisser Weise ein Treppenwitz. Die deutschen Datenschützer haben sehr früh gefordert, dass eine dezentrale Verarbeitung und Speicherung vorgenommen werden soll. Ganz einfach, weil das ein wichtiger Aspekt der Datensicherheit ist und auch staatliche Stellen oder andere Interessenten an den Daten es damit sehr viel schwerer haben, bis zu den Daten durchzukommen. Sie müssten dann nämlich jeweils die Daten bei den einzelnen Nutzern einsammeln. Wir haben mit diesen Appellen an die Bundesregierung nicht so besonders viel Erfolg gehabt. Das haben dann für uns Apple und Google erledigt. Und das ist tatsächlich, hat eine humoristische Note. Die Bundesregierung hat vor den großen Anbietern kapitulieren müssen. Vor den Datenschützern, von denen haben sie sich nicht überzeugen lassen.
Nun müssen wir aber zugeben, dass Google und Apple eigentlich nicht so sehr für übertriebenes Interesse am Datenschutz bekannt sind. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum denen das plötzlich so wichtig war?
Naja, das muss man schon sich genauer anschauen. Die großen Anbieter in dem Bereich haben inzwischen auch ein Interesse daran, jedenfalls ihren Kunden gerecht zu werden. Und solange die Kunden das Thema Datenschutz hochhalten, haben auch die Wirtschaftsunternehmen ein Interesse daran, jedenfalls auf den ersten Blick datenschutzkonform zu arbeiten. Also es gibt tatsächlich diesen wirtschaftlichen Aspekt, wie stelle ich meine Kunden zufrieden? Und da ist Datenschutz und Datensicherheit ein ganz wesentlicher Punkt, jedenfalls in Europa.
Sie selbst haben ja sofort in Ihrer ersten Antwort nochmal die Freiwilligkeit betont. Die ist absolut gegeben in Deutschland. Das muss man nochmal klarstellen. Nein, die App installiert sich nicht von alleine. Man muss das aktiv tun. Man kann sie, wenn man will, auch jederzeit wieder löschen. Und man kann auch weitestgehend entscheiden, welche Informationen man überhaupt preisgibt. So weit, so gut, Herr Brink. Aber was ist denn dann, wenn zum Beispiel ein Geschäft, ein Restaurant oder auch ein Verkehrsunternehmen bald sagt, ohne die App kommen Sie hier nicht rein?
So ist es. Und das ist das Ende der Freiwilligkeit. Also Freiwilligkeit ist ein Aspekt, der ständig wieder überprüft und bereitgestellt und offen gehalten werden muss. Ein Arbeitgeber, der zum Beispiel seinen Mitarbeitern sagt, und wenn es nur in Form eines Nudgings ist, also ich wäre schon sehr, sehr froh, wenn du diese App installieren würdest. Oder das Kino, das sagt, du kommst hier nur rein, wenn die App installiert ist und auch tatsächlich läuft. Oder die Straßenbahn, die sagt, nö, ich nehme dich nicht mit, du hast ja nicht die App geladen. All das sind Angriffe auf die Freiwilligkeit, die zwar von Privaten ausgehen, die aber von staatlicher Seite aus in die Schranken gewiesen werden sollten. Und da ist mein Appell an den Deutschen Bundestag, kämpft dafür, macht alles dafür, dass diese App auch freiwillig genutzt werden kann.
Die Linken und die Grünen haben ja gerade auch aufgrund dieses Aspektes ein spezielles neues Corona-Gesetz gefordert. Ein Gesetz, das ganz konkret auch diese App nochmal regelt, zum Beispiel auch eine Befristung in irgendeiner Form vorsieht und. Mein Gefühl ist, dass es das Gesetz nicht geben wird. Aber würden Sie sich als Datenschützer so ein Gesetz, ein neues Gesetz dafür wünschen?
Na klar, ganz wichtiger Gesichtspunkt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach mal eine App in die Umlaufbahn schießen und warten, was passiert, sondern es geht darum, dass die staatlichen Stellen alle Aspekte, alle Grundlagen dafür schaffen, dass es auch wirklich breit genutzt werden kann. Und da ist es nicht zu viel verlangt, dass das Parlament sich hinter die App stellt und genau das macht. Übrigens auch nicht nur in puncto Freiwilligkeit, sondern auch in dem Punkt, wir müssen nachher die Daten wieder einsammeln. Also am Ende der Corona-Krise müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass all diese Kontaktdaten auch rückstandsfrei gelöscht werden. Und auch das sollte das Parlament unterstützen.
Nun ist natürlich der Datenschutz in diesem Fall wie in vielen anderen enorm wichtig, aber es gibt natürlich irgendwann die Grenze, wo man sagen müsste, okay, wenn der Datenschutz so weit geht, du darfst auch dezentral gar nichts sammeln, dann funktioniert es ja auch nicht mehr. Und wir wollen ja, dass diese App auch irgendwas bringt. Über 20 Länder dieser Welt haben schon Apps. Die meisten sind den Deutschen relativ unähnlich, aber manche doch auch. Haben Sie eigentlich Informationen darüber, inwieweit die Apps da, wo sie schon im Einsatz sind, tatsächlich was gebracht haben?
Naja gut, wir haben zweierlei Informationen. Zum einen haben wir Informationen aus dem asiatischen Raum, dass diese Apps in Kombination mit weiteren Überwachungsmaßnahmen durchaus effektiv eingesetzt werden. Also dann läuft da nicht nur eine App, sondern gleichzeitig laufen auch Überwachungskameras oder die Bürger werden vom Staat geortet. Und dann erzielt man natürlich eine gewisse Effektivität. Wir haben andere Berichte aus westlichen, demokratischen Staaten, zum Beispiel aus Australien, wo solche Apps eingesetzt werden und schlicht und ergreifend keine Ergebnisse produzieren. Das ist auch nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine Frage der Kalibrierung. Wie scharf, wie genau, wie sensibel sind diese Apps eingestellt? Und wenn da die Einstellung nicht stimmt, wenn auch der technische Hintergrund nicht funktioniert, dann erzielt man keine Ergebnisse und hat einen hohen Aufwand und gewisse datenschutzrechtliche Einschränkungen. Das ist dann keine gute Gesamtrechnung.
Es kann natürlich, wenn wir mal davon ausgehen, die Technik funktioniert, trotzdem nur dann wirklich was bringen, wenn möglichst viele Menschen die App am Ende nutzen. Wissenschaftler reden von so ungefähr 60% der Bevölkerung, also bei uns so gut 50 Millionen Menschen in Deutschland. Halten Sie das bei all den Diskussionen, die es gegeben hat, die wir gerade ja jetzt so ein bisschen sachlich auch schon wieder führen, halten Sie das für realistisch, dass relativ bald so viele Menschen die App nutzen werden?
Nee, das wird so nicht kommen. Das kann gar nicht so kommen. Wir haben tatsächlich etwa 70% der Bevölkerung, die Smartphones nutzen, die solche Apps überhaupt in Betrieb setzen können. Und schauen wir einfach mal darauf, was sozusagen der Bürger an Apps auf seinem Smartphone hat. Und da sind die beliebtesten irgendwas zwischen der Facebook-App und Google Maps. Und da werden deutlich niedrigere Raten erzielt. Also wenn die Tracing-App am Ende 10% der Nutzer erreicht, ist das schon ein enormer Erfolg. Ich rechne gar nicht damit, dass es so viel wird. Und 20% wäre also wirklich Ostern und Weihnachten auf einen Tag. Das wird so nicht passieren. Die Nutzerzahlen werden deutlich niedriger sein. Und auch damit werden wir leben müssen. Übrigens auch die Forscher. Ich bin sehr dagegen, dass da Ziele aufgestellt werden, die nicht erreichbar sind. Nämlich das produziert am Ende nur unzufriedene Politiker und die schwenken dann von Freiwilligkeit wieder in Richtung Pflicht-App.
Sagt Stefan Brink, er ist der Datenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg und hat im Deutschlandfunk Kultur jetzt gerade gesprochen, nicht nur über die Datenschutzbedenken, sondern auch andere Aspekte der neuen Corona-App, die wahrscheinlich schon heute Abend verfügbar sein wird. Morgen wird sie offiziell vorgestellt. Herr Brink, herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.